NDR Kultur à la carte.
Mit Friederike Westerhaus, hallo. Über 370 Seiten hat es, das Buch zur neuen Spielzeit der Hamburgischen Staatsoper. Die Oper hat viel vor, alleine 9 Premieren. Und viele davon liegen abseits des Kernrepertoires. Das macht neugierig. Die Eröffnungspremiere ist am Samstag, 27. September. Nicht mit einem Opernhit, sondern mit einem Oratorium. Das Paradies und die Peri von Robert Schumann. Und er hat das zur Chefsache erklärt, der Regisseur Tobias Kratzer. Er ist der neue Intendant der Staatsoper. Er inszeniert selbst, steckt gerade mitten in den Proben. Jetzt ist er hier. Hallo, Herr Kratzer.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Herr Kratzer, Sie kommen ja aus dem Süden, sind 1980 in Landshut geboren, jetzt hier im Norden. Haben Sie denn schon so ein bisschen Fuß gefasst in Hamburg?
Absolut. Also ich bin ja nun seit 2,5 Jahren mandatiert und bin viel gependelt in der Zwischenzeit und jetzt endlich auch hier angekommen. Und das freut mich sehr. Tatsächlich, ich hatte auch mal gesagt, ich kannte Hamburg noch nicht vom Inszenieren. Also ich war an der Staatsoper bisher noch nicht tätig als Regisseur. Insofern habe ich mir sowohl das Haus als auch die Stadt so ein bisschen angeeignet. Ich sage von außen fast mit einem ethnologischen Blick. Aber das ist ja gar nicht das Schlechteste, weil wenn man irgendwie noch nicht so vertraut ist, fallen einem vielleicht auch Dinge auf, die man so, wenn man von Kindesbeinen hier wäre, schon gar nicht mehr sieht und hat irgendwie alte Verbindlichkeiten, alte Vorurteile. Und da komme ich jetzt mit einem gewissen parsivalesken, fast unschuldigen Blick an.
Was mögen Sie schon jetzt an Hamburg?
Das Wasser natürlich, weil egal, wo man hinblickt, das ist entweder ein wunderbarer Kanal oder die große Elbe oder das Wasser kommt von oben, das mag man dann nicht so gerne, aber es ist auf jeden Fall etwas, was mir hier sehr gefällt.
Jetzt steht die Spielzeit unmittelbar bevor. Was überwiegt denn bei Ihnen gerade? Schon eher so eine Anspannung, eine positive Art von Aufregung oder einfach eine Freude?
Ach, das geht Hand in Hand, würde ich sagen. Nee, Anspannung ist es nicht, komischerweise, nicht mehr als bei einer regulären Premiere, weil ich tendiere eher dazu, vor Premieren wahnsinnig nervös zu werden. Also ich bin niemand, der jetzt als Regisseur zumindest vor Premieren total entspannt ist, sondern ich frage mich dann schon immer, bin ich jetzt dem Werk gerecht geworden? Bin ich den beteiligten KünstlerInnen gerecht geworden? Ich war nie jemand, der besonders entspannt in eine Premiere ging, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn dann sehr oft irgendwie ein großer Erfolg am Ende stand. Es war nicht so, dass ich davor schon mich abgefeiert hatte. Ich muss sagen, paradoxerweise die Zusatzaufgabe, jetzt sozusagen auch als Intendant für das gesamte Haus verantwortlich zu sein, gibt mir in den bisherigen Lehrphasen, in denen ich Zeit hatte, meine Anspannung zu entfalten, jetzt eine konkrete Aufgabe und das entspannt auf eine gewisse Weise. So paradox es klingt, sozusagen die Doppelaufgabe gibt mir sozusagen konkrete, ganz pragmatische Dinge, die es zu tun gibt, die ich gestalten kann. Und das, was mich vor einer Premiere immer so nervt als Regisseur, dass man ja eigentlich nichts mehr tun kann, weil die ganze Arbeit schon geleistet ist und jetzt nur noch die KünstlerInnen auf die Bühne müssen, das ist jetzt gar nicht so der Fall, weil ich nämlich als Leiter des Hauses auch noch eine ganze Menge zu tun habe. Und das ist eine gute Beschäftigungstherapie, um die Nervosität als Regisseur ein bisschen in Schach zu halten.
Ist ja klasse, Sie kommen gar nicht dazu, nervös zu sein.
Absolut, Sie haben es kürzer gesagt als ich in vielen Worten, aber das trifft's.
Wie erleben Sie denn die Atmosphäre am Haus jetzt in den ersten Wochen, in denen Sie da sind? Denn das ist ja in der Tat eine ganz neue Aufgabe für Sie jetzt als Chef eines so großen Hauses. Vorher haben Sie als freischaffender Regisseur natürlich auch an großen Häusern gearbeitet, aber hatten eben nicht den Hut für alle Mitarbeitenden auf.
Sehr schön. Also wir hatten jetzt auch eine Zeit, uns aneinander irgendwie sozusagen anzunähern, zu gewöhnen, einander kennenzulernen. Wie gesagt, seit 2,5 Jahren bin ich immer wieder im Haus vorbereitend. Ich habe auch jetzt für die beiden Eröffnungspremieren, das ist einmal ja das Paradies und die Peri, und dann mache ich auch noch eine Kinderoper auf der kleinen Bühne, der Opera Stabile. Beide Produktionen habe ich am Ende der vergangenen Saison schon vorgeprobt. Also Sie müssen sich das so vorstellen, es wird dann eigentlich fast schon zu Ende geprobt, kommt dann so über die Sommerferien ins Eisfach und jetzt holen wir es wieder raus und bringen es auf die große und die kleine Bühne. Und da hat man sich schon einander kennengelernt. Das ist auch ganz toll, weil man gerade als regieführender Intendant das Haus ja jetzt nicht nur aus dem Intendanzzimmer kennenlernt, sondern sozusagen bottom-up durch alle Gewerke hindurch. Und das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, einen künstlerischen Betrieb auch wirklich kennenzulernen. Und ich merke schon, dass da eine große Erwartungsfreude von allen Seiten entgegenkommt und ja, versuche die auch umgekehrt rückzuspiegeln.
Im Haus und natürlich auch von außen ist da eine Erwartungshaltung. Und Sie haben Publikum eingeladen, sich in die Karten schauen lassen. Sie haben eine öffentliche Probe gemacht, jetzt am Wochenende. Warum ist Ihnen das wichtig?
Ich glaube, also ich sage mal ganz pragmatisch, wir sind ja auch ein Betrieb, der in großer Weise von der öffentlichen Hand finanziert ist. Und dann fand ich eigentlich auch schon immer, wer sich dafür interessiert und dafür auch irgendwie Steuergeld zumindest indirekt ausgibt, soll auch eine Möglichkeit haben, an dem Anteil zu haben und so viel davon mitzukriegen wie möglich. Die Grenzen sind für mich immer dort erreicht, wo man sagt, der künstlerische Prozess würde jetzt durch zu viel Offenheit geschätzt bestätigt werden, weil ich glaube, das Wichtigste ist natürlich, dass erstmal eine Produktion in auch einem geschützten Rahmen entstehen kann, weil die Premiere und die Aufführung sind das, wofür natürlich auch ein Opernhaus letzten Endes geschaffen ist. So. Gleichzeitig versuche ich aber so Anlässe wie eine Theaternacht, öffentliche Proben auch zu nutzen, weil man natürlich, und da verfolge ich jetzt keine Strategie, das rühre mich nicht an, sondern im Gegenteil, weil man solche Proben ja auch ganz pragmatisch nutzen kann, um zum Beispiel Reaktionen zu testen.
Sie sind in den letzten Jahren international unterwegs gewesen, haben an großen Häusern inszeniert, ob in Paris, in London, Amsterdam oder natürlich bei den Bayreuther Festspielen. Da war ein ganz großer Erfolg von Ihnen 2019, der Tannhäuser. Der wurde wirklich einfach gefeiert. Eine wunderbare Inszenierung, viel Humor. Und Lise Davidson hat da die Elisabeth gesungen. Sie haben sich für diese Sendung gewünscht, dass wir Sie in der Rolle hören. Und wir hören Sie mit Dich, teure Halle, grüße ich wieder aus dem Tannhäuser. Hier begleitet von den Wiener Philharmonikern unter Andres Nelsons. Dich, teure Halle, grüße ich wieder. Die Arie der Elisabeth aus dem Tannhäuser von Richard Wagner. Lise Davidson war das mit den Wiener Philharmonikern unter Andres Nelsons. NDR Kultur à la carte. Ich bin im Gespräch mit Tobias Kratzer, dem neuen Intendanten der Staatsoper Hamburg. Ja, Oper ist natürlich etwas, womit Sie sich jetzt seit Jahren, seit Jahrzehnten, kann man sagen, beschäftigen. Was packt Sie denn an dem Genre?
Gute Frage, weil es ja nicht, ich habe es mir ja nicht analytisch gesucht, sondern irgendwie hat mich das schon immer fasziniert und wirklich schon als Kind, muss ich sagen. Also es war so, dass immer, wenn irgendwie ein Mensch sich singend, emotional und in einer Geschichte entäußert hat, das hätte ich natürlich irgendwie als 6-7-Jähriger so nicht sagen können, aber man spürt es ja dann doch, dann bin ich da irgendwie gebannt dran gewesen und habe mir auch schon immer irgendwie ausgedacht, wie die sich jetzt auf der Bühne bewegen müssten, in welchen Bühnenbildern die unterwegs sein sollten und so. Also ich war da immer schon, das hat mich immer unmittelbar gepackt. Und wenn man jetzt irgendwie so ein bisschen analytischer drüber nachdenkt, dann wundert es mich auch nicht, weil ich es nach wie vor eine der wirklich größten Kunstformen halte, weil es einen eben einerseits auf eine emotionale Weise sehr, sehr direkt erreicht und quasi physiologisch ganz körperlich packt. Es gleichzeitig aber auch ein Medium ist, das dann hyperkomplex ist und deswegen auch der, ich sage mal, der Reflexion standhält. Das heißt sozusagen aber auch, ja, eine unglaubliche Tiefenschichtung hat, weil so viele Elemente dran beteiligt sind, weil allein so eine Partitur ja wahnsinnig komplex ist, weil die verhandelten Themen auf eine ganz, ganz eigene Weise angegangen werden. Und das ist so eine Überwältigung, über die man aber sehr, sehr lange und sehr, sehr produktiv vor allem auch nachdenken kann. Und da gibt es ganz wenige künstlerische Medien, die so eine Wirkung haben, wenn es gut geht.
Ja, klar, da sind natürlich ganz, ganz viele Elemente. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich würde aber gerne nochmal kurz da einhaken. Das ist ja was Besonderes, dass Sie das schon als Kind hatten, diese Liebe zur Oper. Was waren denn das für Stücke, die Sie damals angezogen haben?
Schon ganz klassisch, so würde ich sagen, die Stücke, mit denen man als Kind vielleicht so als erster konfrontiert wird. Also Zauberflöte, Hänsel und Gretel vielleicht, Figaro tatsächlich. Also das war so ein Stück auch. Ich glaube, ich kannte den auch irgendwie aus Amadeus von Miloš Forman, also diesem berühmten Film. Und das sind dann natürlich auch Themen, die man vielleicht als Kind noch nicht in Gänze durchschaut. Also gerade ein Stück wie Figaro oder die Zauberflöte haben natürlich ganz andere Tiefenschichten. Trotzdem spürt man natürlich schon, da wird irgendwie was verhandelt, was von einer ungeheuren Gewichtigkeit und auch von einer ungeheuren emotionalen Tiefe ist. Und ich glaube, gerade das sind ja auch die Dinge, die einen als Kind irgendwie faszinieren. Also nicht, dass ich nicht auch Cartoons geguckt hätte, aber man spürt natürlich schon den Unterschied zwischen so irgendwie einem Disney-Cartoon, der einen unterhält und der auch wahnsinnig gut gemacht ist, und dann irgendwie Fragen, die man vielleicht erst später sich ganz erschließen können wird. Oder ich glaube, auch ein Werk wie die Zauberflöte oder so, das kann man vielleicht bis zuletzt nicht in Gänze erschließen. Da bleibt immer so ein Restgeheimnis. Und das ist ja, glaube ich, was das Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert, interessiert.
Ist das vielleicht auch eins der Geheimnisse von Oper, dass man es auf verschiedenen Ebenen erfahren kann? Dass es also einen relativ unmittelbaren Zugang gibt, aber man natürlich auch immer tiefer einsteigen kann?
Ja, ich glaube, es ist ein Medium, wo Sie wirklich als ZuschauerIn auf sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungsständen, und das heißt sowohl Erfahrung mit dem Werk oder der Oper als Ganzes, wie auch Erfahrung in Ihrem Leben einsteigen können und wahrscheinlich immer was draus ziehen können. Also wie Sie sagen, ich glaube auch ein, in Anführungszeichen, naiver Erstbesucher, der zum ersten Mal in die Oper geht und dann erstmal nur fasziniert ist, was, zu was die menschliche Stimme fähig ist. Also das ist ja auch fast wie ein Hochleistungssport. Das hat ja schon so performativ eine große Faszination. Und das ist ja auch erstmal ein Mehrwert, den so ein Abend mitbringt. Und der ist noch allen inhaltlichen Fragen vorgelagert. Und dann natürlich, wenn Sie irgendwie zum 17. Mal bereits eine Repertoire-Oper gesehen haben, dann aber durch eine kluge Regie vielleicht irgendwie eine inhaltliche Tiefenschicht erschlossen bekommen, die Sie da, oder in einem Aspekt des Werkes, den Sie da noch nicht gesehen haben, dann können Sie da auch was draus ziehen. Und für mich sind immer die gelungensten Opernabende, sowohl als Zuschauer, wie auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe so einen als Regisseur inszeniert oder vielleicht als Intendant jetzt programmiert, die, wo man sehr, sehr unterschiedliche Schichten klingt so komisch, aber Publikum mit sehr, sehr unterschiedlichen Erfahrungswelten und auch Erwartungshaltungen, wenn man da jedem davon irgendwas geben kann, weil das ist nämlich ein Medium, wo das, glaube ich, möglich ist.
Gibt's seit Hunderten von Jahren Oper, ja, wenn wir in die Barockzeit denken und die Leute haben dann währenddessen irgendwie sich unterhalten und dann lief halt auch irgendwie noch eine Oper auf der Bühne. Auf der anderen Seite dann eine große Konzentration in den großen romantischen Opern. Auch heute ist das Publikum wieder ein anderes. Wir haben andere Rezeptionsgewohnheiten. Was braucht Oper heute, um die Menschen überhaupt abholen zu können?
Ich würde das gar nicht so normativ, also meine Antwort gar nicht so normativ formulieren, weil ich glaube, einer der Vorzüge von Oper ist, dass sie eben auch eine ganz große unterschiedliche Menge an Erfahrungsmöglichkeiten bietet. Und es gibt, weil sie jetzt barocke Oper und das gleichzeitige Essen ansprechen, es gibt ja sogar zeitgenössische oder sozusagen Opernkonzepte der jüngeren Vergangenheit, sowas wie Einstein on the Beach von Philip Glass. Da ist es auch eine ganz klare Regieanweisung des Komponisten und seines Librettisten, dass das Publikum während des Werkes raus und reingehen kann, wie es möchte. Also es ist gar nicht so, dass das mit Barock abgeschlossen ist. Und ich glaube, so funktioniert das auch mit verschiedenen Abenden. Manche Abende brauchen vielleicht idealerweise wirklich eine sehr, sehr hohe Konzentration. Könnte ein Abend sein, wo man wirklich sich komplett aus dem Alltag für einen Moment ausklingt und gerade vielleicht in der ganz, ganz minutiösen Konzentration auf einen psychologischen Mechanismus, den man so vielleicht bei sich beobachtet, aber nie so intensiv beobachtet, dass man da irgendwie fast ein emotionales Feedback von der Bühne bekommt. Und dann gibt es Abende, die haben was sehr Zerzensisches, wo man einfach auch drin sitzt und sich unterhält und von Effekten, ja, vielleicht auch mal beballern lässt, so böse das Wort klingt, und trotzdem irgendwie einen guten Abend hat und irgendwie keinen dummen Abend hat. Und ich glaube, das ist immer sehr vom Werk und auch dem Ansatz abhängig. Und es wäre jetzt sehr verengend, wenn ich jetzt, was Oper braucht und können muss für ein heutiges Publikum, auf irgendeinen dieser Aspekte konzentrieren oder verengen würde.
Als Eröffnungspremiere werden wir am 27. September erleben können, das Paradies und die Peri von Robert Schumann. Auch live zu hören hier bei uns auf NDR Kultur. Ein Oratorium, keine Oper. Ich finde, wir hören jetzt mal in die Musik rein und sprechen dann rüber, weil mich natürlich interessiert, warum Sie sich entschieden haben, ein Oratorium zu wählen und keine Oper. Verschaffen wir uns erstmal einen Eindruck von der Musik. Thank you. Ich finde es wirklich unglaubliche Musik. Das Paradies und die Peri von Robert Schumann, verstoßen, verschlossen aufs Neu. Das Goldportal war das, die Peri, gesungen von Barbara Bonney hier in einer Aufnahme mit dem Orchestre Révolutionnaire et Romantique unter John Elliott Gardiner. Herr Kratzer, das Stück haben Sie ausgesucht. Mhm. Als Start in Ihre Zeit als Intendant an der Staatsoper Hamburg. Warum ein Oratorium und nicht eine Oper?
Ach, ich habe ja nicht nach einem Oratorium gesucht. Ich inszeniere ja dieses Stück und nicht das Genre, würde ich sagen. So, ich halte das Werk für ein absolutes Schlüsselwerk. Vielleicht nicht nur des 19. Jahrhunderts, sondern überhaupt des Musiktheaters, könnte man sagen. Egal, ob das jetzt Oratorium oder Oper heißt. Und ich halte es für viel zu unbekannt. Und ich glaube, das ist auch der erste Grund, warum ich es einfach spiele. Weil ich die Möglichkeit, die Gestaltungsmöglichkeit, die Intendanz nun mal bietet, dafür nutzen möchte, um so ein unbekannteres Werk auch irgendwie größer bekannt zu machen. Und ich muss auch sagen, in allen Konzertaufführungen, in denen ich war, dieses Werk ist immer, wenn ich mit Publikum sprach, die das Werk kannte, jeder, der es einmal gehört hat, liebt es auch. Also ich kenne niemanden, der danach rausging und sagte, was ist denn das für ein Stück? Sondern eigentlich ist es immer wieder überraschend, wie sehr es eigentlich ein beliebter Geheimtipp ist, könnte man sagen. Für mich ist es aber gleichzeitig auch fast eine programmatische oder poetologische Standortbestimmung, könnte man sagen, weil das Werk an sich, ich finde, top aktuell ist. Also das Thema ist die Peri, titelgebende Peri, ist ein Engel aus dem arabischen Raum, so, also eine Engelsgestalt, die aus dem Himmel gefallen, aus dem Paradies vertrieben ist und jetzt in den nächsten 1,5 Stunden versucht, wieder ins Paradies zurückzukommen. Und dann eigentlich, man könnte sagen, ganz märchenhaft 3 Etappen bereist. Und diese 3 Etappen gleichen fast den Krisensituationen unserer jüngeren Vergangenheit. Also sie besucht sozusagen, kommt in einen Krieg und sieht dort sozusagen das Blut eines Attentäters, der versucht sozusagen den Tyrannen zu töten. Sie muss mit irgendeinem Element aus der Menschenwelt wieder als Schlüssel zurück ins Paradies. Und sie versucht sozusagen verzweifelt im Krieg das zu finden. Sie versucht es in einem Pestzustand, in einem pandemischen Zustand zu finden. Und sie gerät zuletzt sozusagen in eine Welt, wo es wirklich darum geht, wie ist die ältere Generation, wie blickt die auf die jüngere, gibt es da eine Empathie, also auch eine zentrale Frage unserer heutigen Zeit. Irgendwie denken wir als Generation, denkt eine noch ältere Generation wirklich an die Nächsten oder ist man jetzt doch im Ressourcenverschleudern so weit, dass man eigentlich sich schon damit abgefunden hat, dass da nicht mehr so viele Generationen folgen werden. Also alles ganz gewichtige, große Themen, die aber auf eine unglaublich poetische Weise in diesem Werk aufscheinen. Und da hatte ich das Gefühl, das ist so als im Grunde als komprimierte Fassung dessen, was ich auch in den nächsten 5 Jahren hier an Themenspektrum, auch an einerseits musikalischer Poesie, aber andererseits auch an inhaltlicher Tiefenschärfe zeigen möchte. Ein Werk, wo man sehr, sehr programmatisch klar einsteigen kann. Und es ist ein Werk, was auch eine der ganz, ganz großen Aushängeschilder unseres Hauses, den Chor, der ja großartig ist hier in Hamburg, auch wirklich bestmöglich präsentieren konnte. Und auch ein ganz, ganz spannendes Ensemblestück. Also es geht nicht darum, dass jetzt hier sozusagen 7 Stars wetteifern, wie das in Händelopern manchmal der Fall ist, sondern es geht wirklich darum, dass sich eine Ensembleleistung aus neuen Ensemblemitgliedern, aus alten Ensemblemitgliedern, aus gern gesehenen eingeführten Gästen, aus neuen Sängern, die hier in Hamburg debütieren, irgendwie gemeinsam ein Werk schaffen. Und das fand ich auch so als verbindenden Gemeinschaftsgedanken ganz, ganz wichtig am Anfang.
Es ist eine faszinierende Wahl, finde ich, weil es, wie Sie ja gesagt haben, ein Stück ist, was gar nicht so bekannt ist und natürlich vor allem, was man jetzt nicht unbedingt auf der Opernbühne erwarten würde. Sie haben diesen Bezug zur Gegenwart hergestellt. Ist es denn ein Stück, was Ihrer Meinung nach auch Antworten gibt auf gegenwärtige Fragen oder sind es einfach die Themen, die sich darin zeigen?
Schwierige Frage, weil ich weiß gar nicht, welches Stück wirklich Antworten gibt. Ein Stück, das irgendwie eine verbindliche Antwort gibt, fände ich wahrscheinlich auch gar nicht mehr so spannend. Also es gibt manche Werke davon, die fallen dann so ein bisschen in die Rubrik Agitprop und die würde man vielleicht auch nicht mehr spielen. Weil ich glaube, was die Oper kann oder was Kunst generell kann, ist jetzt weniger Antwort zu geben. Da würde ich lieber ein Sachbuch zu lesen, als das Bewusstsein auch für Widersprüche zu schärfen, für Dialektiken zu schärfen. Und im Grunde, wenn man aus so einem Abend rausgeht, genau finde ich eigentlich auch aus einem guten Buch, dann hat man irgendwie vielleicht andere Aspekte, die man vielleicht noch nicht so auf dem Schirm hatte, andere Erlebniswelten erfahren und kommt vielleicht sogar mehr ins Grübeln über das, was man selber als Antwort sicher hielt, als dass man eine neue Antwort gewonnen hätte. Also sozusagen die Weitung von Perspektiven und eigentlich auch das Verwickeln in Widersprüche. Das ist etwas, was ich für weit wichtiger halte bei so einem Werk, als jetzt mit einer 2-sätzigen Moral rauszugehen.
Sie sagen, das ist auch ein Stück, was in gewisser Weise die Tür aufstößt zu dem, was Sie vorhaben in Hamburg. Und schon alleine dieses, dass das eben ein Stück ist, was abseits des üblichen Kanons liegt, ist ja etwas, was ich, wenn ich in dem großen, was ich vorhin erwähnt habe, Spielzeitbuch blättere, sofort wiederfinde. Da sind in den Premieren zumindest wenig Stücke, wo ich jetzt sagen würde, ja, das sind die großen Hits, sondern sie schauen abseits. Was haben Sie vor? Weswegen wollen Sie auch gerade den üblichen Kanon etwas erweitern?
Zur Peri vielleicht noch gesagt, es endet auch mit den Worten, sei uns willkommen, sei uns gegrüßt. Und insofern finde ich es auch eigentlich ein perfektes Eröffnungsstück, um das vielleicht in der Pluralform auch dem Publikum erstmal freudig entgegen zu singen mit geballter Chorusstärke. Wir sind ja hier in Hamburg an der Staatsoper Hamburg ein Repertoirehaus. Und das bietet ja einerseits eine große Möglichkeit, weil man eben, wie Sie sagen, nicht auf die großen Klassiker des Repertoires verzichten muss. Also wir spielen die Zauberflöte, wir spielen Salome, wir spielen den Fliegenden Holländer, wir spielen Figaro. Also das sind alles Werke, die ja quasi hier im Spielplan vorhanden sind. Und das gibt einem natürlich auch die Freiheit, ich sage jetzt mal mit dem Spielbein, nachdem man ohnehin diese Werke im Repertoire hat, auch gerade in der ersten Saison das Spektrum dessen, was Musiktheater kann, ein bisschen weiter aufzustoßen. Ich glaube, in der, wenn man so die Oper historisch betrachtet, dann sind so die letzten 40, 50 Jahre des Genres, es ist eine gewisse Repertoireverengung auch eingetreten. Also das heißt, es gibt, wenn man das statistisch sieht, ungefähr 40 Stücke, die ungefähr 90%, wenn nicht sogar etwas mehr, des gesamten Opernrepertoires in Deutschland ausmachen. Und die Rezeptionskultur hat sich immer stärker darauf verschoben, wie werden die regietechnisch interpretiert. Und das ist eine Entwicklung, die, an der ich ja auch in gewisser Weise, von der ich profitiert habe als Regisseur, an der ich auch Anteil habe, die ich aber glaube nicht als alleinig seligmachende für die Zukunft der Oper sehe. Ich glaube, man muss dann eine gute Mischung finden. Einerseits wirklich die Kernrepertoirestücke, die immer wieder neu zu befragen, da liegt eine große Schönheit drin, weil wir natürlich uns immer wieder auch als Gesellschaft immer wieder neu verständigen darüber, wie sieht man den Kanon, und alleine dieser Blick auf kanonische Werke, die jeder irgendwie vielleicht kennt, die aber dann wieder neu wiedergespiegelt werden, sagt uns auch sehr viel aus über Zeitgeist, über Gegenseite, über Befindlichkeiten, über Zeitläufe. Und darin liegt auch eine Schönheit und eine Kraft dieses interpretierenden Musiktheaters. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es auch wichtig, dass man andere Spielformen findet für Musik, die eben vielleicht nicht per se eine geschlossene Oper ist, wo man sozusagen neue Abende zusammensetzt. Im Schauspiel ist das ja gang und gäbe. Es gibt so viel Musik, die Peri ist ein gutes Beispiel, die eigentlich ja gar nicht für eine Opernbühne vielleicht initiativ geschaffen wurden, den man aber mit einem szenischen Zugang ganz andere Wirkung nochmal erschließen kann. Und das ist ein großer Ansatz, den ich hier verfolge. Eben zu sagen, es ist nicht, Oper muss nicht quasi ein Werk regietechnisch interpretiert aus dem Kanon der 40 Stücke allein sein, sondern es gibt so eine Vielfalt an Möglichkeiten. Und gerade in der ersten Saison geht es mir auch darum, das im gesamten Möglichkeitenspektrum aufzufächern, dass dann auch in den kommenden Saisons ganz viele Klassiker kommen und so weiter. Das versteht sich von selbst, weil das macht ja auch irgendwie die Kraft der Gattung aus. Aber gerade im ersten Jahr dachte ich, man kann da sozusagen das Feld erstmal in Gänze versuchen abzustecken.
Eins der Stücke, was ebenfalls eine Premiere feiern wird, und das nämlich im November, ist Ruslan und Ludmilla von Michael Glinka nach Puschkin. Auch eine interessante Wahl, gerade in dieser Zeit mit einem russischen Stück auf die Bühne zu gehen. Was ist es da, weswegen Sie gesagt haben, doch, das interessiert mich, das passt auch gut in diese erste Spielzeit?
Es ist erstmal ganz simpel ein Werk, das ein absolutes musikalisches Schlüsselwerk ist, aber in Deutschland viel zu wenig bekannt ist. Es ist eigentlich die Gründungsoper der russischen Oper, könnte man sagen. Also ein Werk, was so ein bisschen aus einer mitteleuropäischen Belcanto-Tradition kommt, aber zum ersten Mal tatsächlich das spezifisch russische Kolorit hat, was man dann später bei Mussorgsky, bei Tschaikowski und so ja extrem schätzt und auch im Repertoire kennt. Und komischerweise ist das Werk in Deutschland ganz, ganz selten gespielt, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass es eine etwas märchenhaft verworrene Handlung hat. Ich finde aber gerade in diesen Zeiten wichtig, dass man ein Werk, das sich auch in Russland als Nationalepos versteht, Puschkin basierend auf einem Anführungszeichen Nationaldichter, das auch in Kiew spielt, aber immer noch in einem russisch gesehenen Kiew. Das sind ja alles erstmal Trigger Points, bei denen man sagen würde, nur die Hände weg davon. Ich glaube aber, dass es eben wichtig ist, sich mit so einem Teil auch der europäischen Überlieferung auseinanderzusetzen und das auch kritisch zu hinterfragen. Ich habe ein junges Regieteam, ein ungarisches Regieduo mit zwei Regisseurinnen gebeten, das Stück zu interpretieren, die auch eine ganz spezifische kritische Perspektive auf das Werk einnehmen werden, weil es eben nicht darum geht, die Beziehung, die da schon im Titel ist, Ruslan und Ludmilla, jetzt als eine heteronormative Beziehung, die dann auch noch symbolisch steht für die Verfasstheit des Nationalstaates, die zu bekräftigen mit diesem Stück, sondern gerade zu gucken, was werden in diesem Stück für Kräfte entfaltet, was werden da auch vielleicht sogar gegen den Wortsinn für Problematiken aufgerissen, auch für alternative Lebensmodelle angerissen, die dann die Moral des Stückes, die man vielleicht so in der russischen Tradition damit verbinden würde, gar nicht mehr einfangen kann. Und das finde ich spannend, eben wirklich eine konstruktive, produktive und sehr, sehr kritische Auseinandersetzung auch mit diesem Werk.
Also schon auch Schlaglichter zu halten auf Risse, auf das, was heute für uns widerständig ist in
absolut,
dem Stück.
Absolut, absolut.
Die Ouvertüre aus Russland und Ludmilla von Michael Glinka, eine Aufnahme unter Igor Markewitsch.
Thank you.
Das ist das bekannteste Stück aus Russland und Ludmilla von Michael Glinka, die Ouvertüre. Aber das Stück selber als Oper in Gänze ist gar nicht so bekannt. Im November ist es dann zu erleben an der Hamburgischen Staatsoper. Ich bin im Gespräch hier in NDR Kultur à la carte mit Tobias Kratzer, dem neuen Intendanten des Hauses. Wir haben eben schon gesprochen darüber, dass Sie einige der bekannteren Opern im Repertoire natürlich spielen werden. Das Repertoire wird insgesamt etwas verringert. Es gibt statt früher knapp unter 30 verschiedenen Repertoire-Stücken jetzt 19, wenn ich richtig gezählt habe, dafür die dann etwas mehr jeweils im Programm. Und was Sie machen, ist, dass Sie das Ganze einordnen, indem Sie zum Beispiel Diskussionsveranstaltungen anbieten oder beispielsweise auch andere Musikstücke damit in Verbindung setzen und dadurch das Ganze in einen Kontext bringen. Framing the Repertoire heißt der Gedanke dahinter. Mir scheint, dass das Ihnen wirklich sehr am Herzen liegt, zu sagen, wenn wir denn diese Stücke und auch diese älteren Inszenierungen auf die Bühne bringen, dann nicht einfach nur so, sondern es muss irgendwie eingeordnet werden.
Ja, es geht ja gar nicht nur um die Stücke, sondern wie Sie schon richtig gesagt haben, es geht um die Inszenierungen. Und das ist so ein Faktum, das man natürlich als Intendant eines Repertoirehauses, als Neubeginnender hat. Man hat einfach zwei Drittel der Aufführungen sind noch nicht selbst programmierte Aufführungen, sondern man erbt die quasi von seinen Vorgängern. Und daran ist ja gar nichts auszusetzen. Das ist ja auch sehr schön. Also wir haben ja ganz großartige Werke, ganz großartige Inszenierungen in unserem Repertoire, allein aus der Vorintendanz, den Strauß-Zyklus von Dmitri Tscherniakow. Oder noch weiter zurück, wirklich weit, weit zurück, noch einen Tristan und Isolde von Ruth Berghaus oder den Lohengrin von Konvitschny. Das sind teilweise Meilensteine der Rezeptionsgeschichte. Aber selbst dort, wo diese Aufführungen wirklich großartige Aufführungen sind, sie sind auch immer Kinder ihrer Zeit. Und ich glaube, damit muss man auch konstruktiv und produktiv und offen umgehen. Weil eben auch Opernregie, ich würde sagen, eine Kunstform eigener Geschichtlichkeit ist. Und man sagt immer so schön, Oper ist kein Museum. Das würde ich auch jederzeit unterschreiben. Andererseits habe ich auch überhaupt nichts gegen Museen, weil man geht ja sehr gerne in ein Museum und schaut sich auch mal einen Rubens an. Auch wenn man nicht das Gefühl hat, der könnte jetzt irgendwie vorgestern entstanden sein und erzählerisch sein. Oder einem direkt etwas sagen, weil man eben erstmal eine Vermittlungsarbeit auch leisten muss und weil diese Arbeiten vielleicht auch mehr, und das darin liegt eine große Qualität, vielleicht sogar mehr über die Zeit, in der sie entstanden sind, Aussagen, vielleicht eben auch eine Zeitkapsel sind in, sei es nur 5 Jahre zurück, aber gerne auch mal 40 Jahre zurück, in denen sich eine gewisse Mentalität niedergeschlagen hat. Und das dem Publikum aber auch in so einer Offenheit und so einer Ehrlichkeit zu vermitteln und nicht ein bisschen schamvoll zu behaupten, alles, was an unserem Haus läuft, ist irgendwie chronologisch auf derselben Zeitebene. Und ob Sie jetzt heute in eine Olga-Neuwirth-Uraufführung gehen und morgen in einen Jean-Pierre Ponel, Liebestrank von Donizetti, da brauchen Sie auch, glaube ich, um da produktiv was draus ziehen zu können, andere Rezeptionsmechanismen. Und das tut meines Wissens eigentlich kein Haus im deutschen Repertoire-Situation so offensiv, den Stier an den Hörnern zu packen. Also entweder man übergeht das mal sozusagen positiv, mal ein bisschen schamvoll, aber ich habe gesagt, ich möchte da wirklich die Definition dessen, was es heißt, ein Repertoirehaus zu sein, ganz anders anpacken, weil ich glaube, dass man viel mehr Genuss auch, also ganz positiv formuliert, an so einem Abend hat, wenn man eben nicht behauptet, das hat jetzt die absolute, und ich mehrte das gar nicht, die absolute Gleichrangigkeit wie eine Neuproduktion, sondern die ist andersrangig, weil ich quasi verschiedene Zeitschichten, verschiedene Mentalitätsschichten daran aufzeigen kann. Das klingt jetzt wahnsinnig verkopft, glaube ich gar nicht. Also es geht darum, sinnlich einfach Möglichkeiten zu erschließen, die in diesem Werk, nicht nur als Werk, sondern auch als Inszenierung gewissermaßen eingeschlossen sind, wie die Mücke im Bernstein.
Apropos sinnlich, ich glaube, das ist ein Stichwort, was für viele ihrer Inszenierungen sehr, sehr treffend ist. Das sind Arbeiten, die sie machen, die Menschen wirklich direkt packen können, wenn sie sich drauf einlassen. So würde ich das zumindest formulieren wollen. Es sind Arbeiten, die das Emotionale nicht ausklammern, die uns auch wirklich mit reinnehmen. Wie entwickeln Sie diese Arbeiten? Wie lassen Sie sich selber reinziehen in die Stoffe, in die Partituren?
Ich glaube, wie so oft in künstlerischer Arbeit, man selbst braucht eine etwas größere Distanz, um dann wiederum Emotionalität und Immersion fürs Publikum schaffen zu können. Weil Sie haben es wunderbar gesagt, ich glaube, Emotionalität und Immersion sind eigentlich das Alleinstellungsmerkmal der Oper als Kunstform. Also es ist etwas, was wirklich große, große, große Emotionen triggern kann und man kann sich dem ohne Scham hingeben. Das kann man im Leben gar nicht so oft. Das kann man vielleicht bei Geburten, bei Hochzeiten, bei Trauerfeiern und ich würde sagen in der Oper. Und das ist ja nicht das Geringste, um das auch mal außerhalb solcher anderen existenziellen lebensentscheidenden Momente erleben zu können. Und das andere, was ich meine mit Immersion, ist, sie sind vielleicht wirklich idealerweise ganz körperlich drin. Und um das zu konstruieren, sozusagen von außen, müssen sie sich einerseits, und das ist, kommt zum Kern Ihrer Frage, ist, glaube ich, so eine schwierige, immer wieder neu zu justierende Prozess auch. Sie müssen einerseits natürlich komplett mit den in die Figuren reingehen, mit denen mitleiden, sich identifizieren, auch in jeder Bösewichtfigur etwas finden, was sie daran lieben können und in jeder positiv gesehenen Figur auch was sehen, was sie irgendwie vielleicht kritisieren können. Und sie müssen vor allem, glaube ich, auch die Figuren mit einem gewissen Form von Humor, aber ohne sie zu verspotten, sondern so wie alles im Leben, jede Figur, die sich irgendwie um, wie wir auch, wenn wir uns was ganz Großes bemühen, ist auch immer sozusagen die Komik sehr, sehr nahe, weil sozusagen das Leben und das, was der Mensch will, meistens nicht miteinander gehen. Und das sind so emotionale Dinge, auch komische Momente, die dann entstehen. Und wenn sie das sozusagen mit den Figuren empfinden und an den Figuren sozusagen entwickelt haben, dann müssen sie das auch, glaube ich, wieder mit einer großen handwerklichen Präzision, mit einer Reproduzierbarkeit, auch manchmal, wenn sie dann mit den SängerInnen arbeiten, mit einem großen psychologischen Feingefühl wirklich zu einem gültigen Kunstwerk formen. Also da können Sie dann auch nicht sich zurücklehnen und sagen, so, das wird jetzt schon eintreten. Nee, das ist dann wirklich ganz klassisch harte Arbeit an den Figuren, an den Charakterprofilen, an den Plotverläufen. Und im Idealerweise erleben Sie dann das, was Sie vielleicht mit einer initialen Beschäftigung mit dem Werk empfunden haben als Emotion, erleben Sie dann vielleicht bei der Premiere, wie gesagt, hatte ich schon gesagt, kann ich das meistens nicht, da bin ich viel zu nervös, aber dann in der späteren Aufführung erleben Sie das vielleicht auch wieder, wie es Ihnen dann objektiviert zurückkommt. Und das ist natürlich ein schöner und erfüllender Moment.
Wie offen sind Sie denn für das, was die Solistinnen und Solisten mit einbringen?
Also in der Makrostruktur, im großen Verlauf, in dem, wie ist das Bühnenbild, wo möchte ich dieses Werk hinführen, was sind Ziele einzelner Szenen, was sind auch sozusagen Momente, bildhafte Momente, Tableaus, die sich herstellen sollen, bin ich extrem vorgeplant. So, also da weiß ich sehr, sehr genau, wo die Figuren hinwandern sollen und was, also sozusagen zielpunktmäßig hinwandern sollen. Was jetzt aber die Mikrostruktur betrifft, also wie bewegen die sich konkret auf der Bühne? Wie interagieren die miteinander? Was entsteht an Binnenverhältnissen, kleinen Geschichten zwischen den Charakteren? Das ist etwas, was ich zu 100% auf der Szene entwickle. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, einen ganz großen Masterplan zu haben, der mir dann wieder eine Freiheit gibt, extrem offen auf die Detailstruktur und dann die Einflüsse und die eigenen Impulse der SängerInnen reagieren zu können.
Sie haben uns noch Musik mitgebracht von Gustav Mahler, der natürlich der Hamburgischen Staatsoper auch sehr verbunden gewesen ist. Und zwar das Rheinlegendchen aus des Knaben Wunderhorn mit Christian Gerhaher und Gerold Huber. Und auch da gibt es einen Anknüpfungspunkt an eine Arbeit, die zu sehen sein wird. Die Unruhenden. Da werden Christoph Marthaler und Gustav Mahler sozusagen aufeinandertreffen. Das riecht danach, dass Sie schon auch sehr bewusst die Tradition des Hauses nicht außer Acht lassen wollen.
Ja, eindeutig. Und wir haben einen sehr, sehr schönen Anlass im dritten Jahr meiner inzwischen oder sozusagen auf 5 Jahre erstmal angelegten Intendanz. Das ist die Saison 27-28, in der die Hamburgische Staatsoper ihren 350. Geburtstag feiert.
Ist so echt enorm.
Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Eines der ältesten Opernhäuser, nicht nur Deutschlands, sondern Europas. Und ich habe das zum Anlass genommen, um zu sagen, ein spannendes Charakteristikum des Hauses ist, dass es hier sehr, sehr viele eigenschöpferische GMDs und Intendanten gab. Ich glaube, es gibt kein Haus der Welt, das so viele Intendanten und Generalmusikdirektoren hatte, die auch selbst komponiert haben und das mit großem, großem, großem äußeren Erfolg und auch mit großer Geltung. Und einer der wichtigsten davon ist sicherlich Gustav Mahler, der hier einige Jahre Ende des 19. Jahrhunderts Generalmusikdirektor war. Und der fatalerweise, weil seine Sinfonien sind ja ungeheuer sprechend, erzählerisch zum Teil, eigentlich nie eine Oper geschrieben hat. Und wir machen eine Reihe, die auf den 350. Geburtstag hinzielt, in der wir Musik von ehemaligen GMDs und Intendanten des Hauses auf ihre szenische Gültigkeit, auch auf ihre Anschlussfähigkeit hin untersuchen. Das klingt jetzt auch wieder so theoretisch, auf jeden Fall spannende Theater- und Musiktheaterabende draus machen. Und der erste davon ist ein Abend über und mit Musik von Gustav Mahler.
quasi am Neckar, bald gras ich am Rhein. Bald hab ich ein Schätzel, bald bin ich allein. Was hilft mir das Grasen, wenn's sich hell nicht schneit? Was hilft mir ein Schätzel, wenn's bei mir nicht?
NDR Kultur à la carte, heute mit Tobias Kratzer, dem Intendanten der Hamburgischen Staatsoper. Herr Kratzer, Sie haben es vorhin en passant erwähnt, dass jetzt zur Eröffnung der Spielzeit im September einerseits das Paradies und die Peri von Schumann da sein werden, andererseits arbeiten Sie auch an einer Kinderoper, die Gänsemarkt.
Ja.
Und das ist auch etwas, was Sie relativ weit nach vorne geschoben haben. Stücke für Kinder und Jugendliche, einfach denen einen größeren Raum zu geben, denen auch eine größere Bühne zu geben. Weshalb? Liegt das daran oder mit daran, dass Sie selber als Kind eben auch schon auf das Genre Oper verfallen sind?
Weiß ich gar nicht. Ich finde, es liegt daran, dass ich einfach möchte, dass für Publikum jedes Interesses und jeder Altersgruppe ein Angebot herrscht. So. Und deswegen finde ich aber, sollte man auch das Angebot für das jüngere Publikum mit der genau gleichen Ernsthaftigkeit behandeln, wie das für ein Best-Ager-Publikum. Also da würde ich keinen Unterschied machen. Und deswegen ist es schon auch ein programmatisches, vielleicht auch ein politisches Statement zu sagen, die erste Kinderoper, die wir machen in der Opera Stabile, die wird auch von mir selbst, also vom Intendanten, inszeniert. Das ist wirklich auch ein Projekt, wo wir Sänger, die sonst richtig zentrale Partien auf der großen Bühne seit vielen Jahren singen, die singen auch für Kinder. Und nicht, weil die sich jetzt mal herablassen, sondern weil das einfach die genau gleiche Bedeutung haben soll und hat für mich. Finde ich ganz entscheidend. Dann ist die Wahl des speziellen Stückes natürlich auch irgendwie nochmal ein Statement. Nicht nur, weil die Gänsemarkt eine gewisse Assonanz zum Ort der Staatsoper am Gänsemarkt hat und man da so ein bisschen Lokalkolorit atmet, sondern auch, weil es ein Stück ist von Iris ter Schiphorst, einer niederländischen Komponistin, die aber in Hamburg geboren ist, und ein Stück, das, ich glaube, knapp 10 Jahre erst alt ist. Ich fand eben auch wichtig, dass die Kinder nicht nur gekürzte Fassungen der Zauberflöte zu hören kriegen, sondern dass sie eigentlich vom ersten Tag oder in diesem Fall vom zweiten Tag meiner Intendanz an erleben können, dass Komponisten auch noch leben können und dass sie auch weiblich sein können. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Statement.
Ja, der Gänsemarkt natürlich. Das war der erste Standort auch des Hauses. Nun wissen wir, es wird ein neues Haus geben in der Hafen City. Wie stehen Sie denn dazu?
Ich stehe dem extrem positiv gegenüber, wenn, Und das ist gerade der Prozess. Dieses Haus merkliche Verbesserungen für die Mitarbeitenden des Hauses und für das Publikum und für die Kunst als Ganzes bietet. Es wird ein Opernhaus sein und als Opernhaus sollte es eine merkliche Verbesserung haben. Und das ist auch dringend notwendig, weil unser Haus in der Dammtorstraße extrem sanierungsbedürftig ist. Es ist extrem in die Jahre gekommen, was die Bühnenmaschinerie betrifft. Wir werden jetzt gerade den Orchestergraben in der übernächsten Saison dann sehr groß renovieren müssen. Und allein schon die Beengtheit im hinteren Bereich, auf der Hinterbühne, auf den Seitenbühnen, wo man manche Werke gar nicht mehr spielen kann, wo man kaum etwas lagern kann. Das sind alles Dinge, die eigentlich entweder nach einer großen Generalsanierung oder nach einem Neubau schreien. Ich mache erstmal, versuche tolle Kunst zu machen in der Immobilie, die mir die Stadt stellt. Aber sollte hier in ein paar Jahren ein wirklich Opernhaus State of the Art entstehen können in Hamburg, dann glaube ich, ist das ein Gewinn, nicht nur für jeden Operngänger, sondern auch für die Stadt als solche.
Was sind es auf der Management-Ebene für Herausforderungen, die Sie sich gegenüber sehen?
Also ein Haus, das 10 Jahre lang von meinen VorintendantInnen geführt wurde. Natürlich gibt es da immer Generationswechsel und Transformationsprozesse. Speziell an der Hamburgischen Staatsoper ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, auch im bundesweiten Kontext, dass das Ballett sehr, sehr eigenständig ist und dass eben das Hamburg Ballett und die Staatsoper Hamburg sich ein gemeinsames Gebäude, die Hamburgische Staatsoper, teilen. Und da hat sich, glaube ich, in vielen Jahren auch so eine Art von, ich will es gar nicht Entfremdung nennen, aber so Parallelsysteme herausgebildet. Also bis vor diesem Jahr gab es 3 Websites, Orchester, Ballett, Oper. Es gab bis zu 5 Spielzeitbücher, die einem da als Abonnent ins Haus geliefert wurden. Und das war ein großer Reformbedarf, den ich da gesehen habe und den ich sehr früh angegangen bin, zu sagen, die Synergien dieses gemeinsamen Hauses, unserer Dachmarke, wie man das so schön im Marketing-Sprech nennt, also der Hamburgischen Staatsoper, die kann man doch auch nutzen. Und Sie haben am Beginn schon angesprochen, unser Buch ist etwas dick geworden mit 370 Seiten. Aber, und das ist das Schöne, immer noch dünner als die Buddenbrooks. Und es ist zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahrzehnten ein Buch, wo sich sozusagen Freunde aller Kunstgattungen wiederfinden. Und es wird eine Website sein, die Sie auch unter die hamburgische Staatsoper.de aufrufen können. Und ich finde, das ist ein großer und dringend notwendiger Reformprozess gewesen, den ich jetzt schon im Vorfeld eingeleitet habe. Und davon gibt es natürlich sehr, sehr viele im Haus, wo man je nach Abteilung irgendwie unterschiedliche neue Akzente auch setzt.
Es sollte natürlich mit ordentlich Rückenwind losgehen, jetzt auch mit diesen verschiedenen neuen Leitungspersonen. Und dann hat es ziemlich geruckelt im Ballett. Da ist einiges, was aufgearbeitet werden will. An Ihrer Seite in der Musik steht Generalmusikdirektor Omer Meir-Welber. Mit ihm werden Sie jetzt ja auch zusammen Paradies und Peri auf die Bühne bringen. Was schätzen Sie denn an der Zusammenarbeit mit ihm?
Es ist ein Dirigent, der extrem über seinen musikalischen Tellerrand auch hinausguckt. Und das würde ich sozusagen neben seiner ungeheuren Musikalität mindestens gleichberechtigt stellen. Der Komponist Hans Eisler, einer meiner Lieblingskomponisten, hat einmal sinngemäß gesagt, ich glaube fast wörtlich, wer nur etwas von Musik versteht, der versteht auch davon nichts. Und ich finde, davon ist sehr, sehr Wahres dran, weil weit entfernter von Musik nur als ein Mittel zum Zweck zu sehen, glaube ich, dass Musik immer sehr, sehr viel über Welt und Haltung aussagt. Und da ist Omer jemand, der einen unglaublich breiten Horizont hat, der selbst auch als Autor tätig ist, der ein unglaublich wacher, auch politischer Geist ist, der gerade aus so einer Haltung heraus auch Werke jetzt nicht für heilig und sankrosant hält, sondern der sozusagen sehr experimentell ist, in dem wie man Werke aufbricht, wie man sie neu gruppiert, was man sozusagen nebeneinander stellt. Das kommt mir persönlich sehr entgegen. Das, glaube ich, ist aber auch etwas, was dem Haus und der Energie auch von Repertoireaufführungen sehr, sehr zugutekommen wird.
Ja, und heute Abend, da gibt Omer Meir-Welber sein erstes philharmonisches Konzert um 20 Uhr in der Elbphilharmonie. Stephen Huff wird am Klavier sitzen. Auch live zu hören hier bei uns auf NDR Kultur. Herr Kratzer, das Paradies und die Peri dann am 27. September. Sie zünden ein ganz schönes Feuerwerk an dem Wochenende mit verschiedensten Veranstaltungen drumherum.
Es ist ein ganzes ein erweitertes Wochenende, könnte man sagen. Es heißt bei uns 3 Tage wach. Und wir starten bereits am Freitag, den 26. September, mit einem sogenannten Housewarming-Konzert. Also Housewarming ist ja die Party bei einem Neueinzug, wo noch nicht alle Lampen hängen und man ganz offiziell die Häppchen macht, sondern wo die Bücher noch in den Kisten stecken. Und man eigentlich dafür umso mehr Spaß hat, weil man eben noch nicht aufs Parkett aufpassen muss. Und das ist ein Abend, den wir so eigentlich auch mit so einem Unterlaufen eines großen Galaabends an der Staatsoper gerne haben möchten. Das ist ein Konzert mit vielen Überraschungen auf der großen Bühne. Und vor allem geht es danach erst so richtig los, weil wir dann musikalische Acts ganz unterschiedlicher Genres, also natürlich immer Oper, aber auch alle unsere Schwesterdisziplinen vom Klavier-Soloabend bis zum Musical auf den verschiedenen Floors, in den verschiedenen Foyers des Hauses haben. Und wo wir auch die Foyers, die mit sehr, sehr großzügiger Unterstützung der Opernstiftung teilweise ganz neu eingerichtet worden, auch viele neue Überraschungen, ein Kunstwerk, eine Gallery Wall, eine Bibliothek haben werden. All das eröffnen wir da und hoffen es auch dem Publikum nahezubringen, sodass sie sehen, dass in der Staatsoper eine ganze Menge los ist. An diesem Abend und in Zukunft.
3 Tage wach. Wie viele Espressi werden Sie trinken in den Tagen?
Ach, ich trinke immer morgens und das bringt mich dann eigentlich ganz gut durch den Tag. Dann brauche ich eigentlich nur noch klares Wasser und ich bin ansonsten relativ wach, glaube ich.
Aber Wasser mit Kohlensäure.
Das ist korrekt, genau.
Und das war NDR Kultur à la carte mit Tobias Kratzer, dem neuen Intendanten der Hamburgischen Staatsoper. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass auch Sie dabei waren. Tschüss, sagt Friederike Westerhaus.